Ist das das Ende von Bitcoin? Ist es jetzt vorbei? Ist er jetzt crashed und erholt sich nie mehr? Ist der Crash wirklich anders wie alle vorherigen? Hat sich so viel geändert? Die Frage stelle ich jetzt dann gerade Julian Liniger von Relay. Vielleicht ist er ein bisschen biased mit seiner Firma und allem. Aber er ist halt jeden Tag genau in diesem Business drin. Und darum freut es mich mega, dass er darüber redet. Relay ist ja auch Partner vom Podcast. Und da ich selber doch auch ein bisschen in Bitcoin investiert bin, freue ich mich immer auf die Folgen und auf deinen Take davon. Herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Der Podcast für Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Du bist dir nicht sicher, ob dein Treuhänder alle Abzüge vom 2025 wirklich auch noch macht? Dann melde dich jetzt im Oktober, November oder Dezember bei Marco und seinem Team von der Across Advisory und lade deine Buchhaltung analysieren. Die Analyse hat einen Wert von 500 Franken, aber als Podcast-Hörerin bekommst du sie komplett kostenlos. Also schau jetzt, ob du noch Einsparungspotenzial hast, damit es noch in Abschluss kann reinfliessen. Alle Informationen, wie das du zu dem Termin kommst, findest du im Link in den Shownotes. Hey Julian, wie geht's?
Hey Nico, merci vielmals für die Einladung und für die Introduction. Mir geht's gut, trotz dem Bitcoin-Preis, der oben ist. Und ich hoffe, es ist nicht das Ende, weil sonst bin ich arbeitslos und muss mich weiter orientieren. Aber ich freue mich auch immer sehr, mit dir über das Thema zu reden.
Gut, wir gehen nachher gerade darauf ein. Zwei andere Sachen möchte ich aber noch kurz dich fragen oder mit dir besprechen. Zuerst, du bist gerade im Bitcoin-Land oder im ersten Bitcoin-Land überhaupt gewesen, in El Salvador. Mhm. Warum ist das erste Bitcoin-Land und was hast du dort gemacht?
Ja, wo der Nayib Bukele die Präsidentschaft hat übernommen im 2019, hat er ziemlich schnell ziemlich viel verändert. Einerseits hat er sehr viel auf Sicherheit gesetzt, er hat die Wirtschaft mega angekurbelt und Education viel investiert. Und eine von den grossen disruptiven Veränderungen, die er gemacht hat, ist im 2021 hat er gesagt, hey, Bitcoin, er ist überzeugt von Bitcoin und da El Salvador nicht eigene Währung hat, sondern vom Dollar abhängig ist, hat er gesagt, hey, Bitcoin sollte bei uns auch als Zahlungsmittel gelten. Also hat Bitcoin eine offizielle Landeswährung gemacht, neben US-Dollar. Und hat auch angefangen, mit dem National Treasury in Bitcoin zu investieren. Also sie haben keine Zentralbank oder so, aber sie haben so wie einen Endowment Fund, so einen Sovereign Wealth Fund, und mit dem tun sie in Bitcoin investieren seit 2021. Also er ist wirklich extrem so auf die Bitcoin Adoption ist er fokussiert und hat verschiedene Initiativen gestartet. Zum Beispiel was ist Geld und entsprechend auch, was ist Bitcoin, ist ein Teil vom Bildungssystem, also ist etwas, was jeder Primarschüler dort lehrt, wo wir hier zum Beispiel nicht haben, was ist Geld und was ist Bitcoin, das ist dort wie ein Fach, oder? Und man merkt, sehr viele Geschäfte die dort Bitcoin als Zahlungsmittel wirklich akzeptieren, man kann eben auch die Steuern zahlen mit Bitcoin und so weiter. Man merkt auch, wenn man mit den Leuten redet, alle sind informiert über Bitcoin. Also die Penetration von Bitcoin ist dort extrem viel stärker spürbar als hier. Und das ist eben, weil die Regierung extrem stark auf das Thema setzt.
Und ich glaube, man muss auch sehen, oder? Die Voraussetzungen sind anders, wie jetzt hier bei uns in Westeuropa. Eben dort mit Bitcoin zu zahlen, ist wirklich ein Vorteil, oder Bitcoin als Währung zu halten, weil es irgendwie vorher eben, man hat zwar US-Dollar gehabt, aber irgendwie, ja, Inflation und so ganz anders ein Thema war, wie es bei uns ist, und man darum irgendwie Lösungen wirklich gebraucht hat und Bitcoin als die Lösung erkannt hat, oder?
Ja, genau. Und also erstens mal zum Sparen, wo eben sie haben gar keine eigene Währung und Dollar ist dann meistens eben einfach physischer Dollar. Banken, die meisten Leute sind dort nicht an Banken angeschlossen, haben auch keine Kreditkarte, also sind underbanked oder unbanked, 35%, also etwa jeder Dritt hat irgendwie ein Bankkonto, zwei Drittel haben gar kein Bankkonto, aber sie haben natürlich alle Smartphone mit Internetanschluss, entsprechend haben alle ganz einfach ein Bitcoin-Wallet und darum wirklich kannst du nicht mehr Apfelgäste kaufen oder einen Liter Milch, dann kannst du den mit Bitcoin zahlen und das machen wirklich auch viele. Und ich habe mit vielen Leuten geredet, irgendwie Uber-Driver oder so, die haben gar keine Bankkonten, E-Banking, Kreditkarte. Und das ist eben genau der Unterschied, den du hast angesprochen. Hier in der Schweiz hat das jeder. Also mit 18 bekommst du sowieso mal spätestens irgendwie ein Bankkonto, Kreditkarte und alles. Dort haben sie das nicht. Das ist einfach, die haben eben ihre Uber-App, ihre TikTok-App und ihre Wallet, wo sie zahlen mit Bitcoin und auch mit Stablecoins, interessanterweise.
Mhm. Also dort ist wirklich ein Mehrwert und ich habe schon mehrere Videos geschaut und so davon. Aber ich glaube, es ist echt mehr wie nur ein Werbegag. Die Leute brauchen es wirklich vor Ort und es wird damit gezahlt und es wird echt gebraucht als Zahlungsmittel von Kleinstbeträgen. Das, was man bei uns immer sagt, das wird nie passieren, das braucht man nicht, das kann doch gar nicht passieren. Ja. Ist dort eigentlich, wird das wirklich gemacht?
Absolut, das kommt ein bisschen davon, wo man ist. Also ich bin jetzt in San Salvador gesehen, Hauptstadt, und dort ist schon noch mehr cash-based, muss man schon sagen. Die meisten, viel akzeptieren es, die akzeptieren es nicht, und die, auch die, die es akzeptieren, sagen wie, ja, lieber Cash. Also grundsätzlich lieber Cash, weil es ist dann gleich so, dass sie halt ihre Rechnungen häufig oder ihre Löhne und so weiter müssen in Cash zahlen. Mhm. Und dann ist dann das Problem, wenn du in Bitcoin hast. Und man, also es ist noch nicht ganz die Circular Economy, wo eigentlich dort die Regierung anstrebt oder wo allgemein so ein bisschen der Traum ist von allen Bitcoinern, oder? Dass du Bitcoin verdienst, akzeptierst als Business und nachher damit sparst, aber auch damit kannst du zahlen, also wirklich die Circular Economy, das ist schon noch nicht ganz so, auch nicht in der Hauptstadt, wo eben das Cash noch dazwischen ist, wo es einfach grundsätzlich eine Cash-based Economy ist. Wenn aber in andere Städte gehst, wo sie das wirklich, also Städte sind Dörfer eigentlich, wo sie das wirklich probieren zu promoten, aktiv, also dort sind wirklich auch Bitcoiner hergezogen vor 4-5 Jahren und haben das wirklich allen erklärt und man kennt ja die Bitcoiner, die können sehr überzeugend sein, oder? Und dort merkst du, also in El Sonte zum Beispiel, das nennt sich so der Bitcoin Beach, wunderschön dort, also ich kann es auch empfehlen, wenn man nicht Bitcoin-Fan ist, mega gute Wellen, schöne Strände, nicht viele Touristen, schöne Wälder, schön, also mega schöne Landschaften und coole Leute, und dort ist wirklich alles Bitcoin. Dort kannst du auf Bitcoin leben, dort brauchst du wirklich kein Cash oder kein Bankkonto mehr, weil sie es einfach extrem promotet haben und vorantrieben haben. Und es ist natürlich ein kleineres Ökosystem, da ist es einfacher als in einer Millionenstadt wie San Salvador.
Spannend. Aber in dem Fall auch für jeden, der sich interessiert und das mal zu sehen, von dir Reiseempfehlung. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, das Land hat dir auch ganz abgesehen von Bitcoin an sich mega, mega gut gefallen.
Mega. Also für mich ist es ein bisschen wie Costa Rica. Ist ja auch Zentralamerika. Costa Rica haben ja vielleicht schon viel gesehen oder einmal Bilder gesehen oder von Leuten gehört, was sie dort gesehen. Und Costa Rica für mich vorher auch eines der Top-Länder gesehen, die ich gesehen habe. Wirklich wunderschön. Und El Salvador fühlt sich für mich so an wie Costa Rica, einfach in kleiner und in früher. Also weißt du, so wie Costa Rica, ich mir vorstelle, vor 30, 40 Jahren, bevor so der ganze Massentourismus dort ist gesehen. Also mir ist wirklich, ich glaube, die ersten 48 Stunden, die ich dort gesehen habe, ich keine Wiese gesehen. Es hat nicht viel, es ist wirklich nicht viel Touris. Wo es halt immer noch, eben vor 5 Jahren, ist das gefährlichste Land gesehen von Lateinamerika. Also es ist so von Gangs kontrolliert gesehen. Es ist extrem gefährlich gesehen dort, als Local und als Touri. Also ich habe mit vielen Locals so geredet, wo ich gesehen habe, sie sind nicht in der Nacht raus. Du bist nicht in der Nacht raus dort, einfach fertig, oder? Und mit den Kindern bist du auch nicht gross, sind raus spazieren oder so, das war zu gefährlich gewesen. Also so die Mordrate ist eben die höchste gewesen von ganz, ich glaube sogar vom ganz amerikanischen Kontinent. Und jetzt hat eben der neue Bukele, der Präsident, so extrem aufgeräumt, dass jetzt eines von den sichersten, wenn ich glaube, das sicherste Land ist von ganz Zentralamerika. Und das spürt man auch. Es ist wirklich wie in der Schweiz. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich muss meine Uhr abziehen, wo ich ausgeraubt wird. Irgendetwas. Also wirklich extrem sicher, auch recht super und extrem so im Aufbau. Die Leute haben Hoffnung, die Leute sind ehrgeizig, die Leute haben Freude, sind optimistisch. Es ist überall sind Baustellen, viel ist am Bauen, viel geht, viel läuft. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Und aber einfach wenig Touristen immer noch, weil eben das Bild von El Salvador ist wie so Nicaragua. Oder es gibt ja einige so Länder, wo man einfach im Kopf hat, dort ist mega gefährlich, dort geht man nicht her. Das ist nicht das Touristenziel, wie jetzt eben Costa Rica oder so. Aber ich muss sagen, das hat sich wirklich geändert.
Krass, vor allem in so kurzer Zeit. Mhm. Nächstes Thema, das ich noch anschauen wollte, bevor wir auf das Ende von Bitcoin sprechen kommen. Und zwar einfach, ihr als Firma Relay habt jetzt eine Europa-Lizenz. Also ihr habt es jetzt geschafft, nach Jahren der Arbeit, dass ihr auch in Europa, wenn ich es richtig verstanden habe, dürft Werbung machen und aktiv Kundenakquise betreiben. Bisher war das eher eine passive Geschichte gewesen, dass ihr dürft von Kunden annehmen, aber ihr habt eigentlich keine Werbung dafür machen und jetzt hat sich das geändert. Ist das richtig?
Ja, das ist so. Und, aber es ist noch wichtiger gewesen, dass wir die Lizenz haben bekommen. Wir haben 2 Jahre daran gearbeitet und jetzt endlich letzten Monat haben wir sie bekommen. Das ist sowieso, wir dürfen aktiv sein, auch in europäischen Ländern, nicht aktiv Marketing machen, wie du sagst. Und das wollen wir natürlich, dass wir stärker wachsen können. Aber es ist auch so, dass wir, wenn wir jetzt im Sommer 26 die Lizenz noch nicht hätten gehabt, dann hätten wir auch nicht mehr dürfen passiv in den europäischen Ländern sein. Also dann hätten wir uns wirklich auf die Schweiz zurückziehen. Und das wäre natürlich katastrophal gewesen, weil wir haben 80% von unseren Kunden von EU-Ländern. Und jetzt haben wir die Lizenz, das heisst, wir dürfen in allen EU-Ländern aktiv sein und eben auch nicht nur Kunden passiv annehmen, sondern aktiv Werbung machen und Sponsorings machen und mit Influencern zusammenarbeiten und. Und das eröffnet sich einen riesen zusätzlichen Markt für uns, wo eben schon jetzt haben wir 80% von unseren Kunden und Hunderttausende von App-Downloads von den EU-Ländern, obwohl wir gar nicht haben dürfen, gross Werbung machen, Marketing, Campaigns, Initiativen, whatever. Und jetzt ändert sich das. Das heisst, wir glauben daran, dass wir jetzt im nächsten Jahr unser Geschäft verdoppeln können, durch das, wo wir einfach jetzt aktiv investieren und expandieren, wo wir vorher einfach nur haben müssen warten, bis die Leute auf uns aufmerksam werden.
Und für das habt ihr auch schon im letzten Interview, wir hatten vor 8 Monaten, für das habt ihr eigentlich dort schon Geld eingesammelt gehabt, dass ihr jetzt könnt Marketing pushen, oder?
Genau, richtig. Und wir haben ja auch erwartet, dass wir Anfangsjahr, also im Q1, dort die Lizenz bekommen. Jetzt haben wir sie im Q4 bekommen. Das ist wie immer im Startup, alles geht doppelt so lang und kostet doppelt so viel, wie man denkt. Aber das Gute ist, wir haben es durchgezogen. Aber es ist insgesamt 2 Jahre harte Arbeit. Viel kostet, viel Aufwand. Das ganze Team hat extrem wirklich Gas gegeben. Und ist extrem froh gewesen und hat gefeiert, wo wir es endlich bekommen haben. Und jetzt, zum Glück, haben wir noch nicht das ganze Geld verbrannt. Wir sind mehr oder weniger profitabel. Also noch nicht profitabel, aber wir einmal im Monat gut, einmal im Monat ein bisschen drunter. Aber wir verbrennen in dem Sinne nicht gross Geld. Also wir haben grundsätzlich ungefähr noch den Betrag, den wir dann geraced haben. Also wir sind sehr gut finanziert und positioniert, jetzt für im nächsten Jahr Vollgas in die EU zu expandieren. Und da wird man viel hören von uns, gerade vor allem eben in den Hauptmärkten Deutschland, Italien, Frankreich, so ein bisschen die um die Schweiz herum und natürlich Schweiz selber auch.
Das sind 12 Millionen gewesen, die wir, glaube ich, eingesammelt haben. Da haben wir letztes Mal darüber geredet. Und mit dem könnt ihr jetzt im 26. Gas geben. Und ist natürlich auch ein super Ort zum Sein, wenn du sagst, hey, eben, wenn wir jetzt müssen profitabel sein, könnten wir eigentlich auf dem aktuellen Niveau profitabel sein. Aber wir wollen wachsen und schnell wachsen. Und darum sammeln wir Geld ein, um schneller grösser werden. Natürlich viel Erfolg von meiner Seite. Ich hoffe, ihr schafft das. Etwas, was ich mich immer frage, ist, wir haben ja auch eine Partnerschaft. Und ich sehe all die Sportsponsorings und so. Und da sind wir ja auch recht stark drin. Könnt ihr da messen? Lohnt sich da wirklich? Und kannst du dort irgendwie über Beträge reden? Also was kostet so ein Sponsoring? Ich glaube, in einem Eishockey-Club sind wir in der Schweiz zum Beispiel. Trikotsponsor sogar. Oder?
Ja, genau. Das ist ein spannendes Thema. Also das Zehnte ist natürlich immer, wenn man Geld ausgibt, und das haben wir jetzt vor allem in der Schweiz gemacht und werden auch das, was funktioniert hat, eben in den grösseren EU-Märkten machen. Wenn man Geld ausgibt für Marketing, das ist immer, das Zehnte ist für Branding, und das andere ist für, also dass die Leute einen kennen, Awareness, und das andere ist für Akquise, wirklich Performance-Marketing, Conversion, also dass man wirklich Leute gezielt, also Kunden gezielt gewinnt, und das eine kann man eben messen, das letzte, und das andere kann man nicht so gut messen, also so Branding, Awareness, wie viel jetzt so eine Eishockey Sponsoring oder also EHCB tun wir zum Beispiel sponsern, hier in Biel, und der FC Zürich jetzt und ein paar andere Geschichten, aber dort ist schwierig zu messen, oder auch wir haben auch zu Lugano zum Beispiel, an der Konferenz haben wir um und Konferenz, das Konferenzzentrum um am See, an der Promenade und am Bahnhof haben wir überall Werbung geschaltet gehabt, so Banner-Ads und so Plakate und so weiter und so fort. Das war mega cool gewesen. Und das Gleiche haben wir jetzt sogar wieder am Zürich Bahnhof gemacht oder im Milano Bahnhof machen wir manchmal, wo wir so ein bisschen den ganzen Bahnhof wirklich einnehmen. Aber eben dort, das kannst du nicht, das ist wie schwierig zu messen. Es kostet viel, muss ich sagen. Und nachher ist eben schwierig zu messen. Also direkt kommt nicht viel. Aber indirekt ist es halt einfach ein oder mehrere wichtige Touchpoints, die du beim Kunden kannst kreieren. Und es braucht bei jedem Kunden irgendwie, wo du willst akquirieren, braucht es 10 bis 20 Touchpoints. Es kann sein, dass eben einmal eine Ad siehst, beim Zürich, beim Hauptbahnhof und nachher siehst, wenn du FCZ gehst, siehst wieder eine Werbung und nachher hörst du die Podcast und dann hörst du die Werbung und nachher schaust du irgendwie Finanzfabio in das Video, siehst es wieder und nachher recherchierst vielleicht mal Bitcoin kaufen und dann siehst du uns und dann folgst du uns auf LinkedIn und dann siehst du dort einen Post von uns und von mir und nachher gehst du vielleicht auf die Website, siehst du uns wieder und nachher lässt du in deinen Step auf. Also das ist die Journey, oder? Und die Touchpoints musst du halt kreieren und das kostet viel, ist schwierig zu messen, das ist ja so.
Und der Wichtigste hast du dich erwähnt, das wäre «Mach dein Ding Podcast», das ist immer der wichtigste Touchpoint zwischen dir, oder?
Genau. Und was kostet es, hast du gefragt. Aber also ich kann mal sagen, ja, letztes Jahr haben wir mit dem EAC Bio haben wir Trikots gehabt, Event-Trikots und jedes Match pro Drittel einmal 10 Sekunden das ganze Stadion, Relay, Bitcoin, bam, bam. Das ist cool gewesen. Und nachher natürlich so ein bisschen auf ihrer Website und ihrem Social Media und Plätze haben wir gehabt, wo wir mit Kunden oder Investoren oder Team können go Matchen schauen und so ein bisschen Networking-Events drumherum und aus. Das war so ein bisschen das Package gewesen. Und das hat jetzt uns 50'000 gekostet für eine Saison. Mhm. Und das ist schon ordentlich. Also mit dem könnten wir, eben wenn wir würden Podcasts wie deine Influencer sind die, die was Conversion angeht, am besten funktionieren. Darum arbeiten wir ja mit vielen Influencern zusammen, oder Content Producer, Podcaster, Blogger, YouTuber und so weiter, wie du, wie jetzt in der Schweiz eben noch Finanzfabio, Sparkoyote, Miss Finance, was gibt es noch alles? Oder mit denen arbeiten wir zusammen und die am besten performen. Und die kann man natürlich, das kann man sehr gut messen, weil der geht, oder? Und die Leute eure Community können da brauchen für Abendsladen. Und das kann man auch sehr gut messen. Und was das Bio-Sponsoring wirklich bringt, kannst du eben nicht messen. Das ist einfach einer von diesen Touchpoints, die Awareness. Man muss es wie machen, weil wenn man nichts macht mit Branding, dann bekommt man auch keine Conversion. Weil wenn jetzt niemand Relay würde kennen und du würdest einfach sagen, kauf Bitcoin Relay, dann würde es viel schlechter funktionieren. Da wir viel in Branding investieren, funktioniert bei dir der Code auch besser.
Also das heisst, jetzt jeder, der zulässt und mich will unterstützen, Relay abladen und vielleicht mal Bitcoin kennt, Relay abladen, der Code macht dein Ding brauchen, er spart 10% Gebühren und unterstützt mich noch ein bisschen dabei. Keine Anlageempfehlung, entscheidet selber, was ihr für richtig haltet. Aber wenn Bitcoin, dann mit Relay und natürlich mit dem Code macht dein Ding. Ja, geil. Ich glaube, oder halt gerade die Finanzinfluencer, nehme ich an, die sind halt einfach von der Audience her, die Leute sind schon viel aufgewärmter für das gesamte Thema. Weder wahrscheinlich jemand, der im Bildmatch ist und eben das erste Mal musst du auf das Thema Bitcoin aufmerksam machen fast. Oder, also, oder nicht?
Genau, es ist wie gezielter. Natürlich, also wenn mit Bitcoin-Influencer, das ist zum Beispiel der Sunny Decree, da kennt man in der Schweiz, ist so ein bisschen der Number One Bitcoin-Influencer in der Schweiz, der hat auch eine grosse Community und das sind alles, die kennen Bitcoin schon. Durch ihn. Also, er redet eigentlich fast über nichts anderes als über Bitcoin. Und da ist klar, wenn er empfiehlt hat, dort hast du sehr gezielt, dort ist einfach so, die schon Bitcoin kennen und dort, das funktioniert sehr gut.
Die musst du einfach überzeugen, dass es besser ist, über Relay zu kaufen quasi. Aber die wissen, genau, dass sie eh kaufen oder schon kaufen.
Genau, richtig. Und nachher hast du Finanzinfluencer, wie jetzt eben ein Finanzfabio, der hat nicht nur über Bitcoin, er hat über ETFs, er hat über Investieren allgemein und Personal Finance und Budget und dritte Säule und so und Banken. Und dort hast du auch natürlich eine interessante Audience, aber nicht alle von denen wollen in Bitcoin investieren, aber sind natürlich, wie du sagst, schon aufgewärmt. Nachher hast du Influencer mehr, wo über andere Themen reden. Jetzt du bist Entrepreneurship, Startup, Unternehmer, Podcast, oder? Dort ist aber schon das Zielpublikum. Was dort spannend ist, die sind vielleicht noch nicht so aufgewärmt und alle so voll into Bitcoin, aber die sind offen für Neues, die sind innovativ, die haben auch ein bisschen Geld. Also es ist eine spannende Zielgruppe und vor allem eben, um aus dieser Bubble rauszukommen, aus dieser Orange Bubble. Mhm. Und die meisten, die von Bitcoin überzeugt sind, die haben ja schon Bitcoin, die kaufen vielleicht schon mit uns oder mit jemand anderem und die sind eigentlich wie zufrieden. Darum, wir wollen ja eigentlich die 90%, die noch nicht in Bitcoin sind, überzeugen und abholen. Und von denen hast du zum Beispiel jetzt in deiner Community mehr oder EHCB, also Eishockey-Fans, die sind männlich, die sind in mittleren Alters, die haben ein bisschen Geld und die sind auch ein bisschen risikofreudig, die sind auch ein bisschen offen für Neues meistens. Also das ist eigentlich eine spannende Zielgruppe und hoffentlich haben die meisten eben noch nicht Bitcoin oder 90% von denen haben noch nicht Bitcoin und dann können wir dort viel neue Kunden werben. Darum, das ist schon ein bisschen die Strategie, das Budget auf all die verschiedenen Communities zu verteilen.
Perfekt, eben. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Das bringt uns nämlich zu Bitcoin an sich, zum Bitcoin-Preis, zum Bitcoin-Crash, wie man es auch immer nennen will. Aufnahme findet statt. Heute haben wir den Freitag, 28.11. Das Interview sollte, wenn alles glatt läuft, bereits am Montag, 1.12. rauskommen, weil sie als aktuelles Thema ist. Mhm. Aber natürlich wirklich, weil es so schnell geht bei Bitcoin immer, haben wir bereits heute vom Tiefpunkt schon wieder über 10% Erholung gehabt. Mhm. Das heisst, so richtig zu sagen, es ist vorbei, ist schon fast spät dafür, um zu sagen, es geht nie mehr auf. Also eine erste Erholung ist da. Und ich investiere ja seit unserem allerersten Interview, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2021, nur noch über Relay und das mit wöchentlichem Dauerauftrag. Irgendwann habe ich dann auf 2-wöchentliche Daueraufträge aufgestockt. Jetzt, bei dem Crash, habe ich gerade noch auf 3-wöchentliche Daueraufträge aufgestockt. das heisst, ich kaufe regelmäßig nach. Und das ist ja das, was mich freut. Weil das bedeutet, ich habe wirklich auch, natürlich sind das dann nicht Riesenbeträge, die jede Woche da bei jeder Zahlung investiert werden. Aber durch das regelmäßige Investieren habe ich auch nahe am Tiefpunkt gekauft. Mhm. Wo ich jetzt war. Und habe ich so ein weinendes und ein lachendes Auge, wenn ich das anschaue. Weil logischerweise ist es weinend, wenn man sieht, ja, wie viel das halt so, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das es geht, ist 30, 35 fast, in ein paar Wochen.
Ja, etwa 30, ja.
Das tut dann schon auch, irgendwie denke ich so, oh krass, und gleichzeitig ein freuendes Auge, weil ich persönlich langfristig an Bitcoin glauben und nur darum investieren und nicht zum kurzfristig jetzt viel Geld verdienen, sondern langfristig dabei bleiben und dann denken, eigentlich ist es ja für mich dann viel geiler, wenn ich jetzt mit 30% günstiger kann einkaufen kann, weil er vor 3 Wochen, wo es zwar mega cool aussieht, wenn ich meine Sachen angeschaut habe, meine so Vermögensaufstellung, aber zum Einkaufen war es eigentlich dumm gewesen. Also darum habe ich so wie beide Emotionen dabei. Und jetzt zu dir. Du beschäftigst dich seit Jahren jeden Tag mit Bitcoin. Warum ist das so zusammengehört? Ist es jetzt vorbei? Steigt es wieder? Haben wir es All-Time-High von allen Zeiten schon gesehen? Wie siehst du es?
Also es ist ja nicht das erste Mal passiert, so ein Crash. Aber ich bin jetzt seit 10 Jahren dabei und das ist eben mehrmals. Also es passiert so alle 2-3 Jahre mal gefühlt. Das stört mich eigentlich auch gar nicht mehr so extrem. Bei dir auch, oder? Also du hast das auch schon erlebt. Das ist nicht die erste Crash, oder?
Nein, ich habe das allererste Mal 2017 Bitcoin gekauft. Und von dem her, nein, also darum. Und ich habe auch rückwirkend das Gefühl, es hat bei jedem Crash, hat man immer vorher gemeint, wenn so, ist ja auch bei der Aktie, es ist genau gleich. In dem Moment, wo es zusammenbricht, hat es immer die Artikel, die sagen, aber das Mal ist alles anders. Darum wird sich das Mal nie mehr erholen. Wir haben schon die historischen Daten, klar, bei Bitcoin eben sind das nicht viel mehr wie 10 Jahre, aber es ist ja bei der Aktie genau gleich. Wenn ein Crash kommt, in dem Crash, vor dem Crash, wenn es so abgeht, dann ist immer Apokalypse. Dann ist da, wo geschrieben wird, ja immer, es geht nie mehr bergauf. Und wir haben jetzt wirklich für die nächsten 100 Jahre das Top erreicht gehabt und jetzt musst du raus, jetzt musst du verkaufen, jetzt musst du das, was du noch gewinnen hast, mitnehmen. Und nachher verkaufen alle im dümmsten Moment, weil man es so oft gehört hat, bis man es glaubt. Und dann verkauft man und in dem Moment, wo du verkauft hast, ist wahrscheinlich so bei 90% der Leute am nächsten Tag geht es wieder durch die Decke.
Ja, und dann bei euch ist es.
Und dann bei euch ist es. Und das, also, da muss ich wirklich auch sagen, mir hat meine Investition in Bitcoin mega fest geholfen, zum Volatilität aushalten, auch dann für andere Anlageklassen wie Aktien. Also wenn es beim Aktienmarkt mal 10% runtergeht, also was es ja auch schon war, oder einmal 20 oder 30, weil ich schon so lange in Bitcoin drin bin und 70% Zusammenbrüche hatte innerhalb von ein paar Wochen, stresst mich das null mittlerweile. Also das, ja, voll. Also da muss ich wirklich sagen, das ist etwas, wo mir Bitcoin mega geholfen hat, um dann ruhig zu bleiben und nicht...
Es ist kurzfristig halt einfach sehr volatil und es bleibt auch noch für eine gewisse Zeit. Wie du hast gesagt, es ist ein bisschen mehr als 10 Jahre, wo man jetzt wirklich Preise hat oder Liquidität und dann wirklich einen Markt hat und dann wird ja viel grösser. Mittlerweile hast du BlackRock drin, hast Nationen drin, hast grosse Unternehmen drin, hast institutionelle Investoren, hast Hedgefonds, hast High Net Worth Individual Family Offices und. Es ist eines der liquidesten Assets. Also jetzt wird es wirklich sehr viel traded, in die 50, 60 Milliarden pro Tag. Und hat eine Marktkapitalisierung erreicht von über 2 Billionen. Jetzt ist es wieder bei 1,8 Billionen. Also es ist ein riesen Asset. Es ist eines der Top 10 Assets mittlerweile der Welt, vergleichbar mit eben Nvidia, Apple, Google und all diesen grossen Unternehmen. Und darum ist das, aber es ist immer noch sehr früh. Das heisst, eben die Volatilität ist klar, dass die noch gross ist. Aber wenn man langfristig schaut, eben vor 15 Jahren haben wir noch über wenige Franken geredet pro Coin. Vor 10 Jahren, als ich reinkomme, 500 Franken mein erster Coin. Vor 5 Jahren ist jetzt, weiss ich nicht, auch etwa 20.000 gewesen. Und jetzt ist er, obwohl er einen riesen Drop hat erlebt, immer noch 80.000, also es ist, oder jetzt 90 wieder. Also es ist immer noch viermal mehr als eben vor 4-5 Jahren. Im Grundsatz kann man sagen, wenn man 4 Jahre Bitcoin haltet, dann hat man noch nie Geld verloren in der Vergangenheit. Also wie du genau sagst, man muss einfach die Geduld haben. Aber das tönt einfach, ist überhaupt nicht einfach für die meisten, wenn eben so ein Crash kommt, dann verkaufen sie. Du hast gesagt, 2017 bist du reingekommen. Dann, ich bin dann auch, weiss ich noch, also vor 2015 der erste Bitcoin und nachher so ein bisschen mich damit befasst mehr und im 2017 richtig dann anfangen zu investieren, auch mit wenig Geld, ich hatte dann nicht viel Geld gehabt, aber für mich substanziell und dann wirklich anfangen zu investieren und dann ist von 1500 oder so anfangs 2017 auf das absolute neue Hoch und die absolute Bubble, oder, von 20.000 ganz 2017. Das weißt du ja genau auch. Und nachher, also extreme Hype. Und dann im 2018, 2019 ist wieder abgestürzt, bis, glaube ich, auf 4.000, 5.000. Und nachher ist es langsam wieder raufgeklettert auf die 20.000. Dann, wo Covid ist gekommen, im 2021 ist es wieder ab auf, glaube ich, auch 4.000, 5.000. Dann weiss ich noch, dann habe ich eben zugeschnappt, wo ich es wie schon verstanden habe, dass es das Auf und Ab immer gibt, oder? Und dann ist es wieder rauf auf die knapp 70.000, ich glaube 69.000 ist das nächste All-Time-High gewesen, wieder runtergekracht auf die 20.000 und dann wieder rauf auf die 120 und jetzt ist es wieder runter auf die 80. Was interessant ist, ist eben, die Schwankungen sind sehr stark, aber meistens geht es nicht unter das letzte All-Time-High, was jetzt das mal die 70.000 wäre und was vorher die 20.000 ist gewesen. Also die Schwankungen sind gross, aber wenn man, je mehr dass man rauszoomt, je mehr geht es einfach Ufe. Das heisst, genau wie du hast gesagt, man sollte nicht irgendwie Angst bekommen, man sollte nicht nervös werden, wenn das passiert, man sollte nicht verkaufen, meiner Meinung nach, ist kein Finanzratschlag oder Advice, aber es ist einfach schade, wenn man dann verkauft, oder? Wenn man Geld braucht für etwas, dann verkaufst du es halt, wenn es ein bisschen höher ist. Und wenn es tief ist, nicht aus Angst raus verkaufen, sondern eher, wenn man Geld hat, noch ein bisschen nachschießen. Und das sehen wir auch bei unseren Kunden sehr stark, wo wir eben sehr viel in Ausbildung investieren und sehr viel Content machen, das sehr stark erklären, eben mit unseren Podcast, mit EGI Podcast und Interviews und Medien und Social Media und Blogartikel. Und wir probieren ja alles für die Leute zu erklären, was Bitcoin ist, wie es funktioniert, eben dass digitales Gold ist, dass langfristig einfach zum Sparen und langfristig aufgeht und Wertaufbewahrung. Und es gibt noch 21 Millionen und darum, wo es immer mehr Geldmenge ausweiten gibt, geht es immer rauf und. Wo das unsere Relayer, verstanden haben, die schon ein Jahr, zwei, drei oder eben wie du, vier, fünf Jahre sogar schon mit Relay investieren, die checken das. Die haben erstens einen Sparplan und haben Freude, dass wenn der Bitcoin runtergeht, dass ihr Sparplan für günstiger einkauft, also quasi ihre Hunderter pro Monat mehr kauft. Und zweitens, die wirklich auch den Dip kaufen, also aktiv nochmal größere Beträge reinstellen. Darum sehen wir, wenn Bitcoin runtergeht, eigentlich meistens ein 3-, 4-, 5-faches an Volumen aus anderen Tagen. Also zum Beispiel jetzt November ist für uns ist ein Rekordmonat, was Handelsvolumen angeht, weil so viel eben kaufen, wo Bitcoin im Angebot ist, mit Rabatt kannst du kaufen.
Absolut, und ich habe jetzt darum extra schnell parallel dazu wollen schauen. Mein erster Kauf war vor 4 Jahren 8 Monate und 22 Tage bei Relay. Und habe wirklich seit dem Anfang wöchentlich investiert. Und dann eben das erste Mal einen Dauerauftrag, dann zwei und jetzt gerade 3. Und da ist der Auftrag hin und her. Und ich habe jetzt, heute, wo es eben seit dem All-Time-High, glaube immer noch fast, ist ja, glaube über $120,000 gewesen, und jetzt ist es über $90,000, also immer noch 30% unterhalb dem All-Time-High. Und ich habe immer noch 89,94% Rendite drauf. Obwohl es jetzt eigentlich schon wieder so fest runtergefallen ist. Und genau darum glaube ich einfach, ist das für mich auch da, wo ich probiere es gar nicht zu timen. Ja, vielleicht probiere ich es mal nachher zu kaufen, aber ich habe mich jetzt sogar entschieden, dass ich nicht einmal sage, ich kaufe jetzt gerade einmal Betrag ein, sondern dass ich sage, nein, ich tue jetzt einfach nochmal einen zusätzlichen Dauerauftrag einrichten, weil ich weiß nicht, was passiert. Vielleicht geht es jetzt wieder rauf, vielleicht geht es aber noch weiter runter, vielleicht bleibt es lang unten. Und wenn ich jetzt einen grossen Betrag nachher schiesse und es geht nochmal 20%, dann regt es mich auf und ich sehe das als möglich an, oder? Ja. Und darum sage ich, hey, nein, dann jetzt nochmal einmal mehr. Und die anderen Daueraufträge laufen ja eh. Also ich kaufe sowieso eben regelmäßig immer nachher. Für mich die richtige Strategie. Trotzdem wollte ich jetzt von dir noch ein bisschen besser wissen, eben, man weiss, es ist volatil und so weiter. Trotzdem, in diesen Hochphasen gibt es ja dann immer die Predictions, die Voraussagen von Leuten, von den Experten, die sagen, und jetzt bis Ende Jahr ist er bei 250'000 und bis 2030 ist er bei 1,2 Millionen und eben all das Höhe. Und das kehrt sich dann in ein paar Tagen, wenn es runtergeht, und jetzt hört man eben, nein, der geht auf null, wir haben schon immer gesagt, es ist wertlos, und, oder das pure Gegenteil, was man heute in den Medien liest, was vor 4 Wochen war, 1,5 Millionen in 5 Jahren, ist jetzt, eigentlich ist das Ende Jahr schon vorbei, so gefühlt. Wie geht das, dass die, bei der Liquidität, die du gesagt hast, oder, das so schnell so zusammenbricht? Was ändert sich da, oder was passiert in dem Moment? Weil wenn etwas nicht so liquid ist, dann heisst das, dann verstehe ich das irgendwo, weil dann braucht es gar nicht so viel, dass es so zusammenbricht. Aber wie geht es bei dieser Größe am Asset, bei so viel Liquidität, die in dem Markt ist, wo man das Gefühl hat, die Leute müssen es ja alle verstanden haben und eben mit Daueraufträgen investieren und machen. Und wie geht es 35% irgendwie in 2 Wochen runterfallen? Wie geht das?
Ja, das Problem ist, dass viel Risiko nehmen und eben nicht einfach mit einem Sparplan investieren, sondern gerade auch grosse institutionelle Investoren, oder eben Hedgefonds oder einfach Whales sozusagen oder High Net Worth Individuals, die einfach mit viel Geld spekulieren und nicht langfristig sparen, wie wir es propagieren, wie es du richtig machst, dann würde so etwas nie passieren, wenn der Markt nur aus solchen Investoren würde bestehen. Der grosse Markt eben, wo jetzt BlackRock und Asset Manager und alles, Wall Street ist jetzt dabei, oder? Und was die vielfach machen, ist halt mehr Risiko nehmen, mit Leverage reingehen. Das heisst, sie investieren Bitcoin, halten Bitcoin, das ist aber nicht genug, sondern sie machen nachher Margin Trading machen, Options Trading machen, sie allenfalls Geld aufnehmen mit Bitcoin als Sicherheit, also die Bitcoin belehnen, bekommen dafür eine Kreditlinie von 30%, 40%, 50% von diesem Bitcoin, nehmen das Geld und investieren es wieder in Bitcoin. Oder so bekommst du Leverage, es gibt verschiedene Sachen, verschiedene Finanzinstrumente, die eben da Wall Street und jetzt auch eine grosse Kryptobörse kannst nutzen, damit einfach noch mehr mit noch mehr Hebel kannst du dabei sein, noch mehr Risiko nehmen, weil du eben genau das Gefühl hast, Bitcoin geht auf 500.000, 1 Million, whatever, und ich will jetzt all in und noch mehr rein. Also nimmst quasi Hypotheken und Kredite auf, für noch in Bitcoin zu investieren. Das machen, also, by the way, auch Leute. Also wir haben sogar auch Kunden, auch Unternehmenskunden, die sagen, wir halten Bitcoin, wir wollen aber auch noch mehr Geld, nehmen bei der Bank noch mehr Geld auf, Kredite auf, für in Bitcoin zu investieren. Das ist jedem selber überlassen. Das kann eben, wenn man das jetzt macht bei 90.000 und er geht nächstes Jahr auf 180.000, was gut möglich ist, dann kann das Sinn machen, dass man mit einer Hypothek oder mit einem Kredit noch mehr Bitcoin kauft. Oder? Das ist jedem selber überlassen. Mhm. Aber das machen sehr viel. Und durch das hast du eben nachher den Leverage im Markt. Und wenn er alle das Gefühl haben, Bitcoin geht auf und die gehen all in mit all diesen Krediten und es geht aber nachher runter, dann haben sie erstens häufig Stop-Loss-Order drin, also irgendwie, wenn nachher eben der Preis 10% absinkt, haben sie automatisch drin, ja, dann verkaufen, damit man eben nicht liquidiert wird, weil wenn er dann zu fest runtergeht, würden sie liquidiert werden und dann werden auch liquidiert, das heisst, dass sie eben nicht mehr genug Sicherheit haben, weil der Bitcoin-Preis zu tief runtergefallen ist, nicht mehr genug Wert hat für die Sicherheitsgewähr für einen Kredit. Und dann sagt die Bank oder die Institution, die den Kredit gibt, wir verkaufen den Bitcoin und tun quasi den Deal auflösen. Mhm. Und wenn das passiert, und das passiert eben so ein bisschen häufig in der Kaskadenbewegung, nicht nur bei Bitcoin, bei allgemein traditionellen Finanzmärkten, auch mit sonst volatilen Assets wie Tesla zum Beispiel, gibt es immer wieder so Flash-Crashs. Wenn das passiert, kann eben aus einem 5- oder 10%igen Crash plötzlich ein 20-30%iger Crash werden. Das ist so ein Domino-Effekt, wo er einsetzt, wo viele Stop-Loss-Orders ausgeführt werden und wo nachher viele Kredite liquidiert werden.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Relay. Relay ist die einfachste Bitcoin-App in Europa, gemacht in der Schweiz. Du kannst einfach per Banküberweisung Bitcoin kaufen und bekommst es direkt in deine eigene Wallet überwiesen. Das heisst, du haltest deine Bitcoin selber. Ich persönlich investiere seit dem März 2021 wöchentlich via Dauerauftrag mit Relay in Bitcoin und bis jetzt bin ich mit der Rendite sehr zufrieden. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin investieren willst, aber wenn, dann mach's mit Relay. Und mit dem Code «Mach dein Ding», alles gross geschrieben, sparst 0,1% Gebühren. Also wo man eigentlich genau, auch ich glaube, da sieht man, da gibt es Daten davon, wo man eigentlich weiss, okay, wenn jetzt der Preis unter das Niveau fällt, dann wird er ziemlich sicher gerade nochmal massiv fallen, mhm. Weil eben bei dem Niveau extrem viele Leute bereits heute irgendwie einen Verkaufs Order drin haben, ja. Oder eben Stop-Loss, wo man darum weiss, okay, dann geht es erst recht nochmal durchab.
Genau.
Ich finde es ein spannendes Thema, das jetzt nicht unbedingt nur mit Bitcoin zu tun hat, aber weil du es auch gerade erwähnt hast, einfach sehr, sehr spannend ist das ganze Leverage Trading, oder? Also Geld investieren muss ich selber nicht besitzen. Mhm. Und eben auf Englisch Leverage, auf Deutsch wäre es Hebel, mit Fremdkapital. Mhm. Weil das ist halt so etwas, wo man, wenn man der schnell reich werden Dings anhängt, halt vielleicht schnell mal macht und das Gefühl hat. Mhm. Weil das kann extrem gut funktionieren, aber eben das Risiko ist eben auch da, dass es genauso ins Gegenteil reingeht. Und wenn du jetzt das ins Gegenteil reingeht, dann ist es eben so, dass du wirklich in Scheiß reinkommst und am Schluss kannst du im Minus sein und nicht nur all dein Asset verlierst, sondern in die Bank kommt und sagt, jetzt noch den Kredit bitte lösen. Weil plötzlich ist dann deine Bank oder deine Plattform, wo du deine Bitcoins haltest, sagt, okay, der Preis ist unterschritten, ich verkaufe jetzt die Bitcoin für dich. Mhm. Und du kannst nicht mehr sagen, wollte ich das oder nicht, sondern sie sagen, aber jetzt ist für uns Risiko zu gross und dann sind die Bitcoins einfach mal weg und werden vielleicht zu einem richtig, richtigen Kackkurs für dich liquidiert. Also das ist halt die Problematik dabei und darum, gleichzeitig ist es aber zum Beispiel bei einer Hypothek das Normalste auf der Welt. Mhm. Dass man eigentlich in der Vergangenheit, wenn man die Schweizer anschaut, haben die allermeisten Leute, die irgendwie vor 30, 40 Jahren ein Haus haben können kaufen und jetzt in die Pensionierung kommen, die haben mit ihrem Haus den grössten Wertzuwachs gehabt überhaupt. Und das über Fremdkapital, weil sie hätten sich das Haus nie selber kaufen können und haben dann eigentlich Kapital aufgenommen, Schulden aufgenommen, um den Wertspeicher kaufen, wo natürlich auch noch drin wohnst, aber um das Haus kaufen, haben dann 30 Jahre in diesem Haus gewohnt. Das Haus hat in dieser Zeit seinen Wert verdoppelt oder verdreifacht. Und die Schulden sind aber gleich hoch geblieben. Und das ist halt theoretisch das, was aber ultra gefährlich ist, also eben gar keine Anlageberatung, gar nicht. Aber das ist halt das, was du mit dem Bitcoin theoretisch könntest, oder? Wenn jetzt wirklich der Bitcoin würde in 5 Jahren auf 500'000 und sich verfünffachen ab heute. Und du würdest jetzt eben hergehen und sagen, okay, ich habe bis jetzt bereits 2 Bitcoins. Ich nehme jetzt 90'000 Schulden auf, um noch einen dritten zu kaufen mit dem. Und das funktioniert gut, zahlst ein bisschen Zinsen drauf. Dann hätte ich das in 5 Jahren vielleicht 100'000 gekostet. Wenn du den aber verkaufst und er dann 500'000 Wert hat, dann hast du 400'000 Franken Gewinn gemacht. Mhm. Und das ohne, dass du heute Eigenkapital musst bringen, zusätzlich. Mhm. Sondern das Einzige, was du heute machst, ist eben das Risiko eingehen, dass etwas könnte passieren. Mhm. Und das Risiko kann sich extrem auszahlen. Und weil, glaube ich, wir Menschen oder ganz viele Menschen auch in dieser Industrie und in der Finanzindustrie eben genau dran sind und das Gefühl haben, ich will jetzt nicht in 20 Jahren das Vermögen aufbauen, sondern ich will das in 20 Tagen aufbauen, wird das einfach mega oft gemacht mit extremen Risiken, was einfach brutal gefährlich ist, weil gerade in diesem Moment sind dann einmal jahrelang die Leute das Gefühl, sie sind König von der Welt und dann kracht es einisch und weil sie süchtig sind nach dem Ganzen und immer noch mehr Risiko gegangen sind, ist es wie im Casino, am Schluss gehst du zusammen, oder? Mhm.
Ja, ist wie, genau, sehr gut erklärt, das ist wie, du gehst weg vom Sparen. Mhm. Sparen ist, du verdienst Geld, hast eine gewisse Sparquote, du musst das auf die Seite legen, in ein Asset, das hoffentlich langfristig der Wert spart und aufgeht, oder? Wertaufbewahrung. Und dort tust du immer wieder eben, auch Woche, auch Monat, tust du ein bisschen in Bitcoin investieren und langfristig geht dort der Wert auf und du bist happy. Aber das ist das tiefe Risiko, geht aber eben auch lang. Dann gibt es viele, die sich verleiten zu höheres Risiko. Du nimmst Fremdkapital und nachher hast, je nachdem, wenn es gut funktioniert, bist du schnell weiter oben. Aber nimmst eben das Risiko, dass, wenn es runtergeht, auch auf alles ausverlierst. Oder viel mehr verlierst. Oder nachher hure in der Schulden bist, wo du musst lang zurückzahlen und und so weiter. Darum, das ist wirklich etwas, wo denen vorbehalten sein sollte, wo einfach, ja, wo happy sein, solche Risiken zu nehmen. Es geht echt vom Sparen weg hin zu mehr Traden, Gamblen. Es ist fast mehr ein Casino-Spiel nachher. Oder? Darum, das ist definitiv etwas, wo der Normalbürger, den wir nicht würden empfehlen. Mhm. Darum, bei uns kannst du einfach langfristig Bitcoin investieren mit dem Geld, das du verdienst. Und das ist eigentlich für den Normalbürger das Beste. Aber im gesamten Markt geht es halt eben an Wall Street, geht es alles um Hebel und wie kann ich kurzfristig noch mehr Geld machen und. Und Bitcoin mit dieser hohen Volatilität ist für die natürlich ein gefundenes Fressen, für die institutionellen Grossen. Und darum ist der Preis, die Volatilität und die Crashes häufig auch nicht so verständlich für Normalbürger wie du und ich. Und wir sagen, ja eben, wir sparen ja einfach in Bitcoin, warum geht der plötzlich 30-40% ab? Es ist nicht wegen uns, es ist wegen ihnen.
Und die dort halt teilweise dann auch richtig viel Geld rum ist. Mhm. Und nicht nur, ja, wenn wir zwei würden unsere Bitcoins verkaufen, dann würde es niemand interessieren. Genau. Das ist zu wenig, um irgendwas machen, leider. Genau. Aber bei grossen Beträgen ist es anders.
Ja, genau. Dann gibt es solche wie der Michael Saylor und Strategy, die jetzt gleich 700'000 Bitcoin auf die Bilanz genommen haben, oder? wo extrem viel Geld aufnehmen und Bitcoin kaufen mit ihrem Unternehmen. Da gibt es ganz, ganz wilde Geschichten und der Preis wird natürlich durch das dann, je nachdem auch beeinflusst. Und das andere ist noch, jetzt haben wir eigentlich über den Flash-Crash geredet, der vor ein paar Wochen passiert ist. Und dann hat es sich wieder ein bisschen erholt. Also dann ist es vom All-Time-High $125,000 auf irgendwie fast $100,000 und dann hat es sich wieder ein bisschen erholt. Und seitdem, das ist innerhalb von 2-3 Tagen passiert. Bum, bum, sehr schnell. Oder? Das ist eben wegen diesen Verkaufsaufträgen, wegen diesen Stop-Loss-Orders, wegen dem Leverage, was sich quasi enttablet hat, wo viele sind liquidiert worden und so. Das geht sehr schnell, das nennt man Flash-Crash. Das andere ist jetzt aber noch, was bis seit dann ist passiert, ist, dass es ja stetig eigentlich immer so ein bisschen alle Woche ein bisschen für die letzten paar Wochen runter ist, bis auf 80'000. Auch ziemlich schnell, aber nicht flashmässig, nicht in einem Tag. Und dort, das ist ein anderes Phänomen. Was wir dort sehen, ist interessanterweise aktuell, wir werden sehr viel Bitcoin verkauft von solchen, die schon lange dabei sind. Das kannst du ja wo Bitcoin ein transparentes Netzwerk ist, kannst du das sehen, dass in den letzten paar Wochen Hunderttausende von Bitcoin verkauft worden sind, die seit 10 Jahren oder länger auf dieser Wallet gesehen sind. Also das sind solche, die vor 10, 12 Jahren Bitcoin gekauft haben und zum Teil Tausende von Bitcoin, Zehntausende von Bitcoin gekauft haben, weil sie dann noch relativ günstig waren und jetzt natürlich es zum Teil aus Millionen, Milliarden Vermögen gemacht haben. Und viele von denen verkaufen jetzt. Mhm. Und das ist so die Frage von vielen, warum verkaufen die jetzt? Es gibt verschiedene Theorien. Das eine ist so ein bisschen die IPO-Theorie, dass Bitcoin den IPO-Moment hat aktuell, wo es jetzt eben so viele institutionelle Investoren, BlackRock mit dem ETF, wo über 100 Milliarden schon Asset under Management hat und die Strategy, Michael Saylor, die grosse Firma und auch Tesla und andere grosse Firmen, die Bitcoin in Milliarden kaufen, hat die grosse Liquidität, eben 50 Milliarden pro Tag werden in Bitcoin gekauft und verkauft. Das heisst, es ist jetzt möglich, das erste Mal, dass du überhaupt so grosse Beträge kannst verkaufen, ohne dass der Markt komplett zusammenbricht. Also jetzt gibt es genug Verkauf, also gibt es genug Kauf, Nachfrage, Volumen, dass eben jetzt, wenn du vor 10, 12 Jahren 100'000 Bitcoin gekauft hast, dass die, wenn du willst, alle auf einmal jetzt kannst verkaufen. Und es tut den Markt nicht irgendwie extrem beeinträchtigen. Und das machen wahrscheinlich jetzt viele. Also viele, die jetzt ihr Vermögen realisieren, was sie so aufgebaut haben. Und das drückt natürlich klein auf den Preis. Was aber noch spannend ist, dass eben, glaube ich, in den letzten 3 Monaten sind 400'000 Bitcoin von sogenannten OGs, von so Wahlen, die vor 10, 12 Jahren so viel Bitcoin gekauft haben, verkauft worden. 400'000, das ist viel. Und trotzdem ist der Preis nicht extrem eingebrochen. Also eben die 30%, das hat auch schon viel schlimmere Crashes gegeben vorher. Und das zeigt eigentlich, dass das Netzwerk und der Markt langsam sehr stabil und reif ist. Und dann gibt es noch die andere Theorie, oder es gibt verschiedene Theorien. Es gibt also Theorien, dass BlackRock und andere Grosse die den Preis absichtlich manipulieren, dass Amerika, wo jetzt der kleine nachher ist, kann günstig Bitcoin kaufen und so weiter. Es gibt vielleicht teilweise auch Verschwörungstheorien. Mhm. Aber was noch andere ist, ist, dass eben die Wahlen, die wir vorhin darüber geredet haben, die OGs, die seit 10, 12 Jahren Bitcoin haben, dass die sich weit zusammengeschlossen haben. Und wenn natürlich irgendwie, sagen wir 20 oder 30 von denen, die zusammen irgendwie 1 Million Bitcoin haben, von 21 Millionen, dann können die natürlich schon den Markt beeinflussen. Wenn die sagen, so, jetzt tun wir diesen Monat mal alle verkaufen, dann geht der Markt runter, weil dann viele normale Investoren wie du und ich verkaufen, weil wir Angst haben, oder weil eben die Wall Street liquidiert wird und dann geht der Preis runter. Und dann kaufen sie mit dem gleichen Geld gerade wieder nachher.
Das heisst, zwischen denen die 30%. Entweder haben sie 30% immer noch, haben sie nach dem Monat wieder gleich viel Bitcoin, aber 30% von dem Wert jetzt plötzlich in Cash zusätzlich, oder sie haben noch 30% mehr Bitcoin wie vorher.
So ist es.
Das ist ja auch etwas, was schon amigs dann eben auch ein bisschen halt bemängelt wird an Bitcoin, dass halt eben einfach mehrere so Grossbesitzer gibt, die den Markt extrem können beeinflussen, was im Vergleich zu Aktien, wo zum Beispiel, wenn jetzt dort eben Elon Musk an Tesla-Aktien etwas macht, muss er das vorrangig anmelden, das wird transparent öffentlich, die Leute wissen das, oder? Dann kann man sich auch fragen, wenn jetzt der verkauft, sollte ich vielleicht nicht auch verkaufen? er muss quasi sagen, mit einem gewissen Vorlauf, an dem Tag, dann werde ich so und so viel. Oder? Mhm. Die Transparenz fehlt natürlich dann schon im Bitcoin-Netzwerk und darum ist das vielleicht etwas, wo man teilweise eben denkt, ja, wir nennen es ja darum, teilweise auch fast ein bisschen Ponzi, was es nicht ist, aber hat es ja häufig den faden Beigeschmack, den die Leute geben, weil sie eben sagen, ja, weil es einfach am Schluss die wirklich profitieren, sind die seit 10 Jahren dabei sind. Aber ich kann sagen, für mich, ich bin keiner von denen. Ich habe nicht so viel Geld gehabt. Ich habe immer noch nicht so viel Geld. Und darum, für mich funktioniert aber das Dollar-Cost-Averaging perfekt. Also kann es mir eigentlich egal sein, weil kann ich mich freuen, habe ich jetzt um 30% weniger eingekauft. Und ich habe noch schnell dort parallel müssen rechnen. Ich habe meinen Taschenrechner rausgenommen, um herauszufinden, ob mein Kopf richtig gerechnet hat, oder? 400'000 Bitcoins, wenn du jetzt einen Durchschnittswert von 100'000 nimmst, dann haben die eigentlich 40 Milliarden liquidiert. Es klingt nach viel. Und wie du gesagt hast, noch vor Jahren hat es einfach gar nicht so viel hergegeben. Und dann wäre der Markt dann ins Bodenlose gefallen, wenn so viel verkauft worden wäre gleichzeitig. Ja. Aber heute, wie viel hast du gesagt, ist das Tagesvolumen? Das ist ja nicht einmal das Tagesvolumen in dem Fall.
Das ist nicht einmal das Tagesvolumen. Ah gut, das Volumen ist natürlich Kauf und Verkauf, aber es ist jetzt, das 24-Stunden-Volumen ist jetzt aktuell genau 50 Milliarden.
Also das heisst, heute kannst du wirklich, haben die das können in ein paar Tagen verkaufen.
Ja.
Und dann dürfen wir sich ja auch überlegen, ganz, ganz einfach, gibt auch nicht richtig oder falsch, früher, also irgendwann ist ja vielleicht dann der Moment, wo du einfach sagst, jetzt bin ich so reich, jetzt kann ich wirklich mal einen Teil verkaufen und auch davon ausgehen, weil das war das Problem vorher. Wenn du nur mit Bitcoin reich geworden bist und du hast jetzt 100'000 Bitcoins gehabt, dann hast du, das bringt gar nichts. Also eben, du kannst es vielleicht beleihen und dann, aber das Geld bringt dir am Schluss gleich erst etwas, wenn du ausgehst. Und von dem her denkst du vielleicht dann jetzt auch mal, okay, jetzt verkaufe ich es. So wie du sagst, der IPO-Moment, wie viele Startup-Gründer im Moment vom Börsengang dann auch einmal einen Teil von ihrem von ihren Assets verkaufen und so Geld machen, liquid.
Mhm. Genau, das sieht man mit allen grossen Firmen gesehen, oder? Mit Amazon, Google und so weiter. Wenn die, oder Meta, Facebook, Netflix und so weiter, da hat es Gründer gehabt, wo vor 15 Jahren das gestartet haben und investiert haben. Dann hat es Investoren gegeben, die vor 10 Jahren und auch VCs und Private Equity, die vielleicht vor 5 Jahren investiert haben, die viel Risiko haben genommen, die dann beim IPO natürlich extremen Wertzuwachs haben gesehen. 10x, 50x, 100x, je nachdem, wie lange sie schon dabei waren. Und von dem vielleicht einen grossen Teil haben wollen realisieren. Ja. Und darum ist bei den meisten von diesen Tech-Companies, was man hat gesehen, ist, beim IPO sind sie zuerst mal massiv auf, ist der Preis massiv auf, wo natürlich plötzlich alle können endlich investieren in die Company und dann ist der Preis auf. Und dann haben aber viele eben von diesen älteren Investoren und Unternehmern verkauft. Und darum ist es immer so 2-3 Jahre dann relativ, ist es wieder runter oder relativ stabil geblieben, wo klar neue wollen kaufen, aber viele von diesen alten haben immer mehr abgestoßen. Darum ist der Preis stabil geblieben. Und erst nach so 2-3 Jahren, wo der Effekt fertig ist, wo quasi alle das verkauft haben, was sie verkaufen wollten und ihr das Vermögen realisiert haben, dann ist dann die Nachfrage, der Kaufsdruck viel höher geworden als der Verkaufsdruck, wo immer mehr haben investieren in das Unternehmen, das ja sehr gut funktioniert hat und grosse Wachstumsfantasien hatte. Und dann sind die Preise wieder rauf. Und eben, wenn man schaut, was Google zum Beispiel, Preisanstieg von Google vor Gründung bis zum IPO und nachher eben das 2-3 Jahre Plateau und dann wieder der Anstieg seitdem ist massiv gewesen, oder? Und viele sagen eben, das ist jetzt etwas Ähnliches, was mit Bitcoin passiert.
Wenn es das ist mir nicht schlecht beraten, wenn man regelmäßig investiert. Und das ist ja eben, ob jetzt das, wenn du natürlich, es ist ja egal, was es ist, ob das, ich glaube einfach irgendwann bei einem gewissen Vermögen, sollte man sich überlegen, sein Vermögen zu diversifizieren. Wenn du nur 100 Franken hast, musst du nicht 7 verschiedene Sachen kaufen, es ändert nichts. Aber irgendwann sollte man das anfangen und wenn es natürlich, das ist egal eigentlich, ist wirklich egal, welches Asset, das du besitzt, so fest. Es ist einfach dumm, nur das eine Asset zu haben. auch wenn es Bitcoin ist und du eben Bitcoin-Maximalist bist. Irgendwann musst du sagen, wenn es mir ja eh keine Rolle mehr spielt, weil ich schon so viele Millionen oder Milliarden habe, nehme ich vielleicht einmal Bitcoin raus, investiere sie in Aktien, Immobilien, gebe es aus. Einfach das, wenn die eine Anlage gleich crasht, dass ich es nicht so fest merke. Das ist beim Bitcoin der Fall. Und das andere ist ja genau das, was du an deinem echten Leben merkst, oder? Wir haben das letzte Mal diskutiert, 12 Millionen aufgenommen. Die Bewertung ist, glaube ich, 72 Millionen gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da bist du steinreich. Für die meisten Leute auf dem Planeten. Aber mit dem kannst du dir kein Gipfel kaufen am Morgen.
Genau.
Für das bräuchtest du eben dann den, also entweder den Verkauf vor dem Börsengang oder den Börsengang, weil erst wenn du an der Börse bist, wird dein Asset liquid und du kannst es überhaupt verkaufen. Und darum passiert das genauso. Und in dem Fall ist eine Theorie, dass das jetzt mit dem Bitcoin passiert. Es ist zwar nicht effektiv so ein Börsengang, aber dass das so die Stimmung gleich ist wie bei so einem Börsengang.
Genau. Genau. Und jetzt hast du eben BlackRock, wo über 100 Milliarden Asset under Management hat und andere ETFs und all die, wo grosse Milliarden Beträge kaufen. Und darum kannst du überhaupt jetzt mal die 100'000 Bitcoin oder nein, die 10'000 wäre 1 Milliarde. Oder? Dann kannst du jetzt endlich mal die 10'000 verkaufen. Wenn du 100'000 hast, kannst du jetzt endlich mal sagen, ich verkaufe 10'000 und dann habe ich mal die Milliarden im Trockenen oder wieder zurück im System, wo ich es eben für Immobilien und Aktien und Unternehmen, die ich investieren und so weiter kann brauchen. Ja.
Was ist dein Szenario jetzt? Also als Abschlussfrage. Hast du das Gefühl, eben, wir haben jetzt doch schon wieder eine 10%ige Erhöhung seit dem Tiefpunkt gehabt jetzt? Hast du das Gefühl, jetzt kommt eben eigentlich genau die Erholung und es geht schneller mit der Erholung, wie man gedacht hat? Oder hast du das Gefühl, das Szenario, dass es jetzt eher so ein bisschen, es hat ja häufig auch so Tipps gegeben, dann ist sie lang, irgendwie tief geblieben, über Monate, vielleicht Jahre, bis es das nächste Mal wieder aufgegangen ist. Ist das realistischer? Oder hast du das Gefühl, wir haben den Boden für den Moment jetzt noch überhaupt nicht erreicht, sondern es geht jetzt eher in den nächsten paar Monaten nochmal weiter runter, bevor es dann wieder steigt?
Oder ja, ist spannende Ende? Frage. Ja, es Forever. Ist nicht am Ende. Da bin ich ziemlich sicher, 99,9% sicher, dass es nicht am Ende ist, weil fundamental hat sich ja nichts geändert. Hat sich am Bitcoin irgendetwas geändert? Es hat sich nicht, es ist nicht irgendwie kaputt oder so. Man hat nicht irgendwie einen Bug gefunden im Bitcoin-Netzwerk oder irgendetwas. Es ist rein nur der Markt, die Psychologie der Investoren, die Euphorie, die jetzt irgendwie auch ein bisschen draus ist, oder wo eben viel Verkäufe und die Leute haben Angst oder werden liquidiert und whatever. Alles, was wir diskutiert haben. Aber das ist alles an Bitcoin selber, ändert sich nichts. Also, wenn du Bitcoin vor einem Jahr attraktiv hast gefunden zum Investieren und jetzt verkaufst, dann macht eigentlich keinen Sinn, weil es ist immer noch der gleiche Bitcoin wie vor einem Jahr. Es macht immer noch genau gleich viel Sinn, jetzt Bitcoin zu kaufen. Ich habe gekauft bei 125'000, ich habe gekauft bei 80'000, ich kaufe jetzt bei 90'000. Eben, du und ich, wir kaufen alle Woche. Bitcoin ist immer noch Bitcoin und es ist die beste langfristige Wertanlage, die es gibt. In meinen Augen und in vielen anderen Augen. Darum, that said, es ist aber auch unmöglich für mich, jetzt irgendwie zu sagen, wo der Preis hergeht. Ich habe natürlich keine Glaskugel. Aber was ich glaube, was ich recht spannend finde, und ich bin nicht so in technischer Analyse oder irgendwie Trading, aber da habe ich meinen Sparplan fertig und ich glaube, das ist das Beste für die meisten. Aber was ich schön finde, ist, es ist auf die 100'000 und das ist ja die magische Grenze für viele und so die psychologische Grenze für viele Investoren. 100'000, dass das ein rechtes Wort, oder? Krass. Und dann ist es noch weiter rauf, wegen eben der Euphorie, 120, 125. Jetzt ist es wieder ab auf die 80 und dort ist ganz klar der Bottom gesehen, wo es wieder ein bisschen der Bounceback hat gegeben. Das heisst, so plus, minus 20% um die 100'000er Grenze scheint er ja jetzt auch ein bisschen zu oszillieren, der Preis. Das ist jetzt das ganze Jahr so gesehen, aber Anfang des Jahres sind wir auf die 100'000. Und seitdem ist es einfach ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, aber lang einfach auf dieser 100'000er-Grenze gesurft. Also ich habe das Gefühl, die 100'000er-Grenze, die beschäftigen sich jetzt auch noch ein bisschen. Darum bis Ende Jahr glaube ich nicht mehr. Ich habe anfangs ja gesagt, es gibt nochmal, oder Mitte Jahr, es gibt nochmal ein neues Alltime High dieses Jahr, das glaube ich jetzt mittlerweile nicht mehr. so wie es jetzt sich entwickelt hat. Aber ich habe das Gefühl, eben in den nächsten Monaten wird es jetzt immer so ein bisschen drüber, drunter, um die 100'000er-Grenze. Und an die wird sich der Markt jetzt gewannen. Und irgendwann spricht es dann wieder aus Richtung 150. Und dann gewannet man sich dann an die 150. Und dann irgendwann spricht es dann aus gegen die 200. Ich glaube, was wichtig ist, eben kurzfristig kann es niemand, ich auch nicht, sagen, wo der Preis genau hergeht. Man kann es nur vermuten. Langfristig, glaube ich, ist die Richtung relativ klar, was hergeht. Also ich glaube, dass wir in den nächsten 10 Jahren Bitcoin auf 1 Million US-Dollar ist. Wo eben, und dort berufe ich mich wieder auf die fundamentalen Daten. Bitcoin bleibt, wie es ist, es ändert sich nichts. Es ist das beste Asset, das in meiner Meinung nach je erfunden ist worden. Es ist wie digitales Gold, aber besser. Es gibt nur 21 Millionen, es wird nie mehr geben. Es ist unabhängig von Banken, Regierungen, es ist politisch neutral. Es ist, man kann es selber halten, es ist nicht zensierbar, es ist dezentral, es ist global, grenzenlos. Man kann von A nach B verschieben mit Millionen, wenn man will. Es ist das beste Asset, das es gibt. Darum wird die Nachfrage immer wie grösser, immer mehr wollen rein investieren und wollen das halten in ihrem Portfolio. Es gibt aber nur 21 Millionen Bitcoin, es wird nie mehr geben. Es ist ein absolut knappes und fix begrenztes Gut. Und wo alles andere drumherum kann vermehrt werden, Fiat-Geld wird immer mehr gedruckt, Aktien werden immer mehr rausgegeben, Gold wird immer mehr gefunden, Immobilien werden immer mehr gebaut, alles weitet sich aus und vor allem das Geld, also US-Dollar, Euro, Schweizer Franken, in dem, wo wir Bitcoin-Preis messen, weitet sich immer mehr aus, während das Bitcoin absolut knapp bleibt. Das heisst, es muss grundsätzlich langfristig immer weiter raufgehen. Und das glaube ich relativ fest, basierend auf diesen Fundamentaldaten und was ich auch in den letzten 10 Jahren immer gesehen habe.
Wer will die Story hören, kann auch retour hören und mal schauen, wo du beim ersten Mal warst. Das ist im Moment am 11. März 2021. Und das müsste auch bedenken, wo ich das erste Mal eben investiert habe mit Relay.
Also dort du hören,
das weiss ich gerade gar nicht, ob wir über das geredet haben. Aber ich weiss, ich habe sogar nebenan offen. Es war die Folge 51 vom Podcast. Also vor 400 Folgen warst du das erste Mal bei mir.
30. März 2021 ist der Preis. Ah, 57'000.
Ja, das war natürlich bei dem hoch gewesen, ja.
Das war das hoch gewesen, ja.
Dort eben gerade so das richtige Alltime-High.
Ja.
Aber, und das ist es ja, du hast wir haben dort natürlich aufgenommen, nach am Alltime-High damals. Wenn du dort alles investiert hättest, dann hättest du bis heute gar nicht so gute Rendite. Du wärst immer noch klar im Plus. Aber dadurch, dass ich ja mit Touraufträgen investiert habe und es nachher wieder runtergefallen ist, habe ich eben auch die Tiefen mitgenommen und die Höhen mitgenommen und wieder die Tiefen mitgenommen.
Genau.
Und darum glaube ich, eigentlich ist jetzt der beste Zeitpunkt.
Mhm.
Oder niemand weiß, vielleicht geht es nochmal 20% in den nächsten Monaten oder 50%. Aber wenn du jetzt nicht alles jetzt reinrührst, sondern sagst, ich starte jetzt mit dem Dauerauftrag, dann hast du zumindest schon mal 30% unter dem All-Time-High gestartet. Wenn du an Bitcoin glaubst oder das Gefühl hast, mal, du willst irgendwo dabei sein, hey, mach einen Dauerauftrag mit dem Betrag, der halt geht, ob monatlich oder wöchentlich oder kommt darauf an, auf deine eigenen Möglichkeiten, keine Anlageberatung, nimm den Code, mach dein Ding, dann sparst du noch 10% von der Gebühren und machst es mit Relay, dann unterstützt du noch das Schweizer Startup, also mir bleibt fast nicht sagen.
Genau, und es ist wirklich lustig dort, das war gerade ein All-Time-High bei diesen 57'000 in diesem 21. Und wie du sagst, du hast dann den Sparplan angefangen und dann ist es runter. Dann ist es ziemlich schnell runter auf 33'000. Und dort ist er dann auch gekauft. Und dann ist es wieder ein bisschen auf, und dann ist es wieder runter bis auf 17'000. Und dort hast du auch wieder gekauft. Also du hast dort dann die Durchschnittspreis eigentlich immer gegen oben angepasst, wo du auch eine Woche hast gekauft und der Preis ist dann relativ lang drunter geblieben, bis so 17, 20, 25, 30'000 und dann erst wieder plötzlich auf die 125'000 und dort bist du dann happy gewesen, dass du die letzten paar Jahre einfach immer alle Woche ein bisschen investiert hast.
Und das ist mein absolutes eigenes Learning, wo mich beschäftigt hat, weil ich habe 2017 das erste Mal gekauft. Und hey, ich habe dann noch studiert, ich habe kein Geld gehabt, ich habe auch wirklich alles zusammengekratzt. Und dann, ich habe meinen allerersten halben Bitcoin hat 500 Franken gekostet. Also beim Bitcoin-Preis von 1000. Ich habe dann leider einen Teil von dem wieder verkauft und diversifiziert in alle möglichen anderen Kryptos. Egal, anderes Thema. Und nachher ist es dort so, gerade nachdem ich gekauft habe, ist er wirklich angestiegen auf das All-Time-High 17, eben, ich weiss nicht mehr viel, aber relativ stark gestiegen. Ich meinte, ich bin der König auf der Welt, und habe dann nochmal, wirklich, ich habe alles zusammengekratzt und quasi nochmal eingekauft. Damals war es noch richtig kompliziert, zum Bitcoin zu kaufen. Und dann ist er runtergefallen. Und ich habe einfach liegen lassen. Ich habe es zum Glück nicht verkauft, aber ich habe es einfach liegen lassen. Es war noch so früh, ich habe gedacht, ja, scheiße, okay. Dann halt nicht. Ich glaube, ich bin nicht einmal im Minus gewesen, aber einfach dann nicht wirklich im Plus. Und nachher habe ich erst wieder angefangen zu kaufen im 21, wo wir darüber geredet haben. Und ich habe dann mal so halb analysiert, was passiert wäre, wenn ich eben mit 100 Franken im Monat gekauft hätte. Aha. Seit dem 2017. Also etwas, was irgendwie machbar gewesen wäre. Und dann habe ich gedacht, fuck, Nick, du bist so dumm, hast du das nicht gemacht. Jetzt in Zukunft musst du es machen. Bis jetzt bin ich zufrieden.
Richtig, alles richtig gemacht. Alles richtig
Nein,
gemacht.
Ich hätte damals schon müssen einen Dauerauftrag einrichten. Dann hätte ich alles richtig gemacht.
Aha, ja gut. Okay. Aber du hast ja den Dauerauftrag gehabt und nicht gestoppt, oder?
Nein, ich hatte das erst seit dem 21, ja. Aber aha, vorher ja, gut, habe ich dann okay. Eben natürlich einmal gekauft. Und,
ja gut, okay. Und dann, aber das ist das Lehrgeld, das hat jeder am Anfang, ja, du machst ja nie von Anfang an alles richtig. Ich meine, ich habe einen Bitcoin für 500 Stutz gekauft vor 10 Jahren, im 2015, und ich habe es wieder verkauft, wo er 10% auf ist. 50 Steine gemacht, yay. Mhm. Oder das macht jeder Fehler. Oder ich habe Bitcoin in irgendwelche, ja, sicher ein, zwei Bitcoin in irgendwelche Projekte investiert, ICOs, Altcoins, wo alles der Bach haben ist, ist so viel Geld verloren. Aber das ist Lehrgeld. Eben die ersten paar Jahre ist normal. Und schon, wenn du jetzt reinkommst, und du machst halt noch ein paar Fehler, die nächsten 1, 2, 3 Jahre, kein Problem. Dafür lernst du es dann für hoffentlich den Rest von deinem Leben. Kannst gleich nachher noch 10, 20, 30 Jahre ein Riesenvermögen aufbauen. Aber innen musst du einfach anfangen. Das ist das Wichtigste.
Absolut. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu viel, hat nicht zu fest nach Werbung getönt. Jeder selber überlegen, ob es etwas ist. Und merci vielmal. Hast du so deine Sichtweise drauf noch erzählt, wo ja wirklich da ganz nah dran bist. Und viel Erfolg euch jetzt nächstes Jahr mit richtig viel Marketing in Europa. Wir hören euch sicher wieder.
Merci vielmal, Nico. Hat sehr viel Spass gemacht. Dir auch weiterhin viel Erfolg.
Danke. Ciao, ciao.
Ciao.